Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Eckhard Röke, guten Abend. Dirigenten haben Macht. Sie müssen Macht haben. Denn nur so kann ein Orchester funktionieren. Einer bestimmt, der Maestro, und der Rest muss folgen. 60, 80, manchmal 100 Musiker. Doch wer Macht hat, der kann die Macht auch missbrauchen. Gegen Daniel Barenboim, den Generalmusikdirektor an der Staatsoper unter den Linden in Berlin, werden solche Vorwürfe laut. Er verweist auf sein Temperament.
Ich bin in Argentinien geboren, also ein bisschen lateinischer Blut ist mein Körper. Und ich rege mich auf, ab und zu. Ich sehe, dass nichts falsch ist.
Ist das wirklich nur eine Frage des Temperaments? Daniel Barenboim und die Vorwürfe gegen ihn wegen seines manchmal herrischen Gebarens. Ein Thema in dieser Sendung. Außerdem sprechen wir über das indonesische Künstlerkollektiv Ruang Rupa, das die nächste Dokumenta leiten wird. Über die Waffenindustrie, wie sie in einem Theaterstück im Berliner Ensemble auftaucht. Über das Lied, das Deutschland beim Eurovision Song Contest in Israel vertreten wird. Und über die Bühnenhalle. Dort gab es am Abend nicht nur eine Opernpremiere, sondern auch die Nachricht, dass der Vertrag des umstrittenen Opernchefs Florian Lutz nicht verlängert wird. Das indonesische Künstlerkollektiv Ruang Rupa ist zur künstlerischen Leitung der Dokumenta 15 berufen worden. Der Aufsichtsrat folgte damit dem Vorschlag der Findungskommission, die die 10-köpfige Gruppe aus Jakarta einstimmig nominiert hat. Wie diese Entscheidung zu bewerten ist, was die Ruang Rupa auszeichnet, das möchte ich nun mit Philipp Birott besprechen. Er ist Rektor der Städelschule in Frankfurt am Main und war Mitglied auch der Findungskommission. Jetzt ist er aus Kassel zugeschaltet. Herr Birott, schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Einstimmig hat sich die Findungskommission für Ruang Rupa ausgesprochen. Was zeichnet denn aus Ihrer Sicht diese Gruppe aus? Was ist das Besondere?
Ich glaube, das Besondere ist, dass sie ein Kollektiv sind. Das ist nicht ein Kurator, der wir berufen haben. Wir haben ein Kollektiv berufen, die eigentlich eine große Erfahrung haben mit lateralen, horizontalen Arbeit, horizontalen Entscheidungsprozessen. Und ich glaube, wir waren vor allem sehr interessiert an ihren Methoden, wie die arbeiten, wie die Verbindungen machen mit anderen Künstlerkollektiven, mit gleichgestimmten Leuten etc. Wir sind sehr daran interessiert gewesen, wie sie eigentlich möglich ein Game Changer sein können für die Documenta, dass die ein neues Paradigma kultureller Produktion abzeichnen.
Was heißt das, Methoden neu zu entwickeln, künstlerische Methoden?
Das sind Methoden, die Ruang Rupa selbst bezeichnet als zum Beispiel das Wort Lumbung. Das ist wie ein Topf mit Reis, wo eine Community investiert und das wird dann mehr. Und das wird eigentlich auch wieder ganz ehrlich verteilt. Es geht über auch wieder Verteilung von Investitionen oder von Resources. Und ich glaube, da sind die sehr wichtig, dass die eigentlich bestimmte Künstlerkollektiven einbeziehen werden in die Vorbereitungen der Documenta. Es ist eine fast andere Art von Produktion. Es ist nicht wirklich Commissioning, es ist eigentlich eine Art von Zusammenarbeiten und Verteilen von die Resources. Und das wird in ein Netzwerk gemacht, das die Kooperasi nennen. Das klingt fast wie Zusammenarbeit, ist ein indonesisches Wort. Und diese Kooperasi wird eigentlich dann auch in Kassel wieder reflektiert in 2022.
Also entscheidend ist diese Art der Zusammenarbeit, so wie Sie es beschreiben, Herr Pirott. Bedeutet dies, dass nicht das Werk, das abgeschlossene, das fertige Werk in Anführungsstrichen im Zentrum des ästhetischen Interesses steht, sondern der künstlerische Prozess?
Ja, das kann man an einer Seite so sagen, aber ich kenne die Gruppe ziemlich gut und ich glaube, die sind auch interessiert an das fertige Werk. Also die differenzieren sehr in ihren Arbeit. Ich glaube, die sind erstmal interessiert an die Leute, die aktiv sind in die Kunst und das Publikum. Und welchen Art von Kunst dann kommt, das kann in alle Richtungen gehen. Das kann gehen in Gegenständen, Gemälde, Video, Performance, Musikfestivals etc. Die haben eine 19-jährige Erfahrung in das Veranstalten und Teilen von kulturellen Ereignissen und die sind selbst Künstler. Also das Löwenanteil der Gruppe sind Künstler, es gibt auch einige andere, aber das Löwenanteil sind Künstler.
Seit 19 Jahren gibt es diese Gruppe, Sie haben es gesagt, Herr Pirott. Und wer so lange zusammenarbeitet, der hat natürlich auch, ja, das kann man sicherlich daraus ableiten, eine politische Agenda. Der möchte auch politisch irgendwas damit ausdrücken. Gibt es da so einen politischen Impuls, der die Gruppe vorantreibt?
Na, ich kann sagen, wie sie entstanden sind. Vor 2000 waren die Kunststudenten und die waren sehr stark beteiligt an den Protestwellen, die während der Asienkrise zum Sturz von Diktator Suharto geführt haben. Also das hat auch die Solidarität verursacht. Und sie haben eigentlich sehr viel von ein Gemisch zwischen Aktivismus und Kultur als eine Raffinesse von früheren Aktivitäten in Rangrupa übernommen. Also die sind sicher politisch motiviert oder engagiert. Aber ich glaube, die, was man so schön auf Englisch heißt, die sind vor allem interessiert an the commons, ja, dass man eigentlich nicht nur immer in hierarchischen Arten denkt und verwaltet, aber dass man eigentlich immer die Resources auch wieder an die, die die Resources verursachen, wieder verteilt.
Also die horizontalen Strukturen, so hatten Sie es gesagt. Das bedeutet aber auch, dass die kuratorische Entscheidung auf mehreren Schultern dann verteilt wird.
Die wird auf mehrere Schultern verteilt, aber ich glaube, wie ich sie kenne, wie sie früher immer gearbeitet haben, die erreichen auch Konsensen. Die Gruppe muss einverstanden sein, das ist klar, aber die erreichen auch ganz große, wunderbare Kunsterfahrungen. Ich habe das mitgemacht in die Jakarta Biennale, die haben auf die Sao Paulo Biennale eine ganz wichtige Arbeit gemacht. Die sind wirklich fähig, um ganz großartige Sachen zu organisieren.
Das wollte ich natürlich auch fragen, also Jakarta, Indonesien, jetzt hatten Sie gesagt Brasilien. Also die Gruppe ist auch international wirklich unterwegs und auch hat überall Kontakte, überall Netzwerke.
Genau. Also sie haben an die Gwangju-Biennale in Korea zweimal teilgenommen. Sie waren sehr konstitutiv in die Istanbul-Biennale von 2005. Sie haben mehrmals an die Asia-Pacific-Triennale in Brisbane teilgenommen, Singapur. Und auch am Cosmopolis-Projekt im Centre Pompidou in Paris. Und sie waren die Kuratoren von Sonsbeek, die Edition von 2016 in Arnhem in die Niederlande.
Die Documenta 15 im Jahr 2022. Herr Birot, die Findungskommission, deren Mitglied Sie ja waren, die wird als Beirat auch agieren. Bedeutet dies, dass nach den schlechten Erfahrungen bei der vergangenen Documenta, der Documenta 14, mit diesem millionenschweren Defizit, dass es jetzt so etwas wie ein Controlling geben wird?
Nein, wir sind keine Stiefmütter. Ich glaube, das hat andere Gründe. Ich glaube, was wir erfahren haben während des Verfahrens der Findungskommission, ist, dass wir haben sehr viel wunderbare, großartige Ausstellungsprojekte vorbeikommen gesehen. Und wir haben verschiedene, die wir sehr wertvoll fanden und sehen wollten. Aber bei Rangrupa hatten wir das Gefühl, dass wir schon Teilnehmer waren. Also das Horizontale funktioniert. Diese Chemie und diesen Magic hat wirklich sehr gut funktioniert und wir haben sofort das Gefühl gehabt von, wir gehören dazu, wir wollen Teil sein von dieser Kooperation. Und ich glaube, man muss das in diese horizontale Organisation oder diesen horizontalen Netzwerken sehen, eher dann, dass wir ein Controlling sind. Wir sind wahrscheinlich eher Diplomaten und Vermittler im Falle von, dass bestimmte größere Fragen kommen. Also was sehr wichtig ist, es sind eigentlich zwei Institutionen, die jetzt in eine Zusammenarbeit anfangen, Documenta und Rangrupa. Und das wird sich weiterentwickeln mit noch anderen Institutionen, die dazukommen oder andere Non-Profit-Kunstorganisationen oder Künstlerkollektive. Und ich glaube, wir sind eher da als ein Sounding Board, auch um manchmal, ich weiß nicht, unser Netzwerk kann auch helfen. Wir sind auch wir waren eine internationale Gruppe.
Also Sie sind nicht nur guter Dinge, sondern bester Dinge, wenn ich das so zusammenfassen kann. Sie jubeln ja schon fast, Herr Birot.
Ja, es gab Aufbruchstimmung, wenn wir am Montag vorher zwei Wochen endlich dann in die Findungskommission diesen Resultat hatten, ja.
Das indonesische Künstlerkollektiv Rangrupa wird die Documenta 15 im Jahr 2022 leiten. Philipp Birot war das, Mitglied der Findungskommission und Direktor der Städelschule in Frankfurt am Main. Herr Birot, besten Dank.
Vielen Dank.
Mit Waffen kann man ganz schön viel Geld verdienen. Das machen natürlich auch deutsche Waffenproduzenten. Gerade hat die Rüstungsfirma Heckler & Koch für Schlagzeilen gesorgt. 4.500 Sturmgewehre waren in Unruheregionen in Mexiko gelandet, obwohl sie dorthin wirklich überhaupt nicht hätten geliefert werden dürfen. Das Thema Waffenhandel ist am Abend auch im Berliner Ensemble angekommen. Kriegsbeute heißt das Stück, das uraufgeführt wurde, geschrieben von Martin Behnke und Burhan Kubani. Das erste Stück im Rahmen des Autorenprogramms. André Mumot hat die Premiere gesehen, er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Mumot, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Beim Thema Waffenindustrie denkt man selbstverständlich quasi automatisch an üble Geschichten, wahrscheinlich auch an einen Krimi. Wovon handelt denn dieser Abend?
Er handelt von dieser Familiendynastie gewissermaßen, die auch sehr deutlich an Heckler und Koch angelegt ist. Das hört man schon am Namen, die heißen nämlich Bloch. und residieren in einer Villa Bloch. Da ist der große Patriarch Friedrich, der alte Fritz, wie er genannt wird. Das ist so eine deutsche Urgestalt in diesem Konzern. Und der ist schwer krank, steht kurz vorm Tod, so sieht es zumindest aus. Und seine Kinder kommen jetzt zusammen und können also kaum das Ableben abwarten, weil es darum geht, wer führt den Konzern weiter. Und dieser alte Fritz fängt aber an, sich plötzlich sehr merkwürdig zu verhalten. Er will also den Konzern auflösen, wohl aus schlechtem Gewissen. Und jetzt ist er in ganz vielen Charity-Aktionen beteiligt, holt einen scheinbaren Obdachlosen mit ins Haus und fängt an, mit seiner toten Frau zu reden. Das klingt dann so.
Immer der gleiche Dialog.
Na ja, komm, wir haben da tausendmal drüber gesprochen. Ich
von Mörder. Von Diktatur.
Ja, auch die habe ich bedient. Ich bediene einen Mann.
Verbrecher und Kriegstreiber.
Auch Rechtsstaaten, die halten Armeen. Wir haben da wirklich 100-mal drüber gesprochen, Rahl. Ich bin, was ich bin. Einer muss es ja tun.
Das hat er oft gesagt. Ich habe ihm das auf einen Kissenbezug sticken lassen. Das fand er lustig.
Das sind also die beiden Schauspieler Martin Rentsch und Judith Engel, die wir allerdings nur als Videoeinspielung sehen. Und da geht dann sozusagen dieser Konflikt eigentlich richtig los, weil man plötzlich gar nicht mehr weiß, wer ist da jetzt eigentlich der Gute, wer ist der Böse in der Familie und wie soll das jetzt eigentlich alles weiter geregelt werden.
Also ein Konflikt zwischen den Generationen, und spielen die Waffen überhaupt eine Rolle? Ich meine, das könnte sich ja auch an einem anderen Thema, Geldthema, entspinnen.
Nein, das Ganze ist schon auch sehr ordentlich eingearbeitet mit den Hintergrundinformationen. Also was werden da für Waffen hergestellt? Wie sehen diese Innovationen aus? Wodurch wird das Ganze immer perfider und wie viel Geld wird damit eigentlich verdient? Das wird so mitgeliefert, aber tatsächlich liegt der Fokus sehr eindeutig auf diesem klassischen Familiendrama, was auch so überzogen ist, was so als Seifenoper angelegt ist, dass man also wirklich sich am Anfang fragt, ist das überhaupt ernst gemeint? Ist das nicht womöglich schon eine Parodie? Und das klärt sich im Verlauf des Stückes oder zumindest in der Inszenierung von Laura Lindenbaum dann relativ schnell. Es soll als Komödie wahrgenommen werden. Das ist dann sehr überdreht, das wird zur Farce, das wird auch sehr zynisch und die Waffen kommen dann auch wortwörtlich auf der Bühne in Bedienung. Das heißt, diese Familie fängt an, wirklich sich auch gegenseitig zu dezimieren auf der Bühne.
Beschreiben Sie doch ganz kurz vielleicht auch, wie diese Bühne aussieht. Laura Lindenbaum hat Regie geführt, Sie hatten sie schon genannt.
Genau. Und das Bühnenbild ist von Valentin Baumeister und das ist so ein gekachelter Krater, der diesen Swimmingpool der Familie darstellen soll. Und in den rutschen die da immer wieder alle rein und fangen an, sich zu prügeln und sich eben miteinander auseinanderzusetzen. Es stellt sich dann wie in einer guten Seifenoper raus, dieser Penner, der da ins Haus aufgenommen wurde, ist der verlorene Sohn, der seit Jahrzehnten nicht mehr in der Familie aufgetaucht ist. Und die Hausangestellte ist eben auch eine uneheliche Tochter des Patriarchen. Das wird dann aber in diesem Bühnenbild immer mehr auch zusammengezogen zur Komödie. Und dann hat das Ganze für mich sehr gut funktioniert, was am Anfang und auch schon, als ich das Stück gelesen habe, für mich erstmal relativ banal war und nicht so gut funktioniert hat, wo ich den Eindruck hatte, das ist doch sehr verkrampft auch auf Aktualität und Gesellschaftskritik hingeschrieben. Das Gute ist, es darf dann zur Komödie werden und wird dann auch von einem wirklich ziemlich guten Ensemble durchgespielt mit einer Energie und einer auch ja wirklich hysterischen Qualität des komödiantischen Spiels, dass das dann am Ende tatsächlich erstaunlicherweise großen Spaß macht.
Kriegsbeute von Martin Behnke und Burhan Kubani. Seit September 2017 arbeitet das Berliner Ensemble an dem Autorenprogramm mit Autorinnen und Autoren aus den Bereichen Prosa, Film, Drama an neuen Stücken. Jetzt also das erste Ergebnis in dieser Reihe. Geht diese Idee schon mal auf, gewissermaßen Quereinsteigern den Zugang zum Theater zu ermöglichen?
Ja, also man muss sagen, es hat relativ lange gedauert, dass dieser Schwerpunkt des neuen Berliner Ensembles unter dem Intendanten Rehse auch wirklich zur ersten Aufführung gelangt ist, das ist jetzt endlich passiert. Und da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Das ist jetzt nicht der ganz große Wurf, aber es zeigt, dass da ganz interessante Sachen bei entstehen können. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, dass man eben nicht so in diesem Betrieb schmort und sagt, wir gehen jetzt zu den typischen Preisträgern in den Wettbewerben für neue Dramatik, sondern wir gehen auch mal ganz bewusst an Leute aus anderen Bereichen heran. Hier sind es eben Martin Behnke und Burhan Kabani, die eigentlich Filmdrehbücher gemeinsam schreiben. schreiben und sehr erfolgreiche Filme, zum Beispiel den Film Wir sind jung, wir sind stark, über die Neonazi-Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992. Das war ein großer Erfolg. Und dass man da sagt, was passiert eigentlich, wenn wir mit denen intensiv mit den Theatermitteln arbeiten, das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Und das hat sich heute auch schon gezeigt, dass da Funken wirklich geschlagen werden.
Das Autorenprogramm am Berliner Ensemble und die Uraufführung Kriegsbeute von Martin Behnke und Burhan Kubani. André Mumot, Dankeschön. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Es gibt ja viele Geschichten über Dirigenten, die unglaublich herrisch waren. Musikalische Tyrannen, Diktatoren, die den Orchestermusikern ihren Willen aufgezwungen haben. Den Taktstock haben sie nicht selten als Zauberstab, sondern als Waffe eingesetzt. Dirigenten, sie schlagen den Takt und manchmal eben symbolisch auch die Musiker. Arturo Toscanini oder auch Sergio Celibidache, begnadete Musiker, sie waren berüchtigt für ihr autoritäres Gehabe. Jetzt werden auch Vorwürfe gegen Daniel Barenboim laut. Vor gut zwei Wochen hat das Online-Magazin Fun noch Musiker anonym zitiert. Jetzt wagen sich einige wenige Instrumentalisten aus der Deckung, so zum Beispiel Willi Hilgers. Er war viele Jahre Solopaukist unter Daniel Barenboim an der Berliner Staatskapelle.
Meine Gesundheit hat sehr darunter gelitten. Das fing an eben mit Bluthochdruck, der dann auch so weit letztendlich ging, dass ich tatsächlich ohne Beta-Blocker bei ihm, nur bei Daniel Barenboim, nicht mehr spielen konnte. Es war noch eine andere Begebenheit, wo ich mal zu ihm gegangen bin und habe gesagt, Herr Barenboim, übrigens, ich heiße nicht Pauke, ich habe einen Namen. Mein Name ist Willi Hilgers. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was, sind Sie nicht so sensibel, ich sage zu Ihnen, was ich möchte. Ich bin glücklich, wenn diese Zeiten endlich vorbei sind, wenn nur noch die Dirigenten in dieser neuen Generation kommen, die uns auf Augenhöhe begegnen und die uns respektvoll behandeln, auch wenn was passiert. Wir sind keine Maschinen.
Vorwürfe gegen Daniel Barenboim, der Paukist Willi Hilgers war das. Daniel Barenboim also, er sieht in den Vorwürfen eine Kampagne. Er verhandelt gerade über eine Vertragsverlängerung als Generalmusikdirektor an der Berliner Staatsoper unter den Linden. Wir hören einen Kommentar von Rainer Pöllmann.
Nun hat er sich also auch selbst geäußert, Daniel Barenboim, mit ambivalenter Aussage. Er verweist auf seine südamerikanischen Wurzeln, auf sein Temperament, so sei er eben. Und lädt andererseits das Orchester und sogar Journalisten ein, ihn zu einem besseren Menschen zu machen. Zyniker würden sagen, da ist ein guter Medienberater am Werk. Aber vielleicht ist ja wirklich etwas in Bewegung geraten. Er sei kein Lamm, sagt Barenboim über sich selbst, das hat auch niemand erwartet. Aber interessant wird es schon sein zu sehen, ob nicht ein Wolf nur einen Schafspelz übergeworfen hat. Es geht nicht nur um gute Umgangsformen. Es geht schon auch um einen künstlerischen Nimbus, um die Macht über den weiteren Lebensweg junger und nicht mehr gar so junger MusikerInnen zu entscheiden, um das Sakrosankte der eigenen Position. Wenn Barenboim jetzt sagt, er müsse mit manchmal eben etwas rabiaten Mitteln die künstlerische Qualität garantieren, gilt das dann auch umgekehrt? Dürfen die Musiker sich auf gleiche Weise beschweren, wenn die Zeichengebung des Maestros, sagen wir mal, nicht ganz so eindeutig ist? Und ist die Zeit über solche schwarze Pädagogik nicht doch inzwischen hinweggegangen? Wir müssen also reden über die Machtverhältnisse im Kulturbetrieb, Abteilung Klassik. Immer wieder neu müssen wir darüber reden. Über die Machtlosigkeit von Intendanten gegenüber ihren jeweiligen künstlerischen Leitern. Und natürlich auch darüber, wie eine zeitgenössische Kunstproduktion heute aussehen kann. Zwischen den Polen Tyrann und netter Opa, wie das auch heute wieder ein Musiker formulierte. Es liegt ohne Frage eine gewisse Tragik in dem Fall. Daniel Barenboim, der so unermüdlich Kunstschaffende, der sagenhaft erfolgreiche Kulturpolitiker, der seiner Staatskapelle ein glänzendes Standing und exzellente Bezahlung garantiert, ohne den es weder eine Akademie noch den Pierre Boulez-Saal gäbe, Barenboim, der mit seinem West Eastern Divan Orchestra ein großes Versöhnungsprojekt initiiert hat und sich, wenn es sein muss, auch mit der israelischen Regierung anlegt, der mit Kritik nicht spart, dieser Barenboim wähnt sich selbst nach allem, was man hört, über jede Kritik erhaben. Die Launen des Maestros sind kein Geheimnis. Die Ehre, diese Debatte angestoßen zu haben, gebührt dem Online-Magazin Fun. Das Schweigen, das der ersten Veröffentlichung vor zwei Wochen folgte, war ohrenbetäubend. Keine große Zeitung griff das Thema auf. Der Respekt, die Angst, ist offenbar kein Privileg von Musikern. Erst jetzt, da die KollegInnen des Bayerischen Rundfunks Neues recherchiert haben, kommt Bewegung in die Sache. Wieder einmal haben wir, die Medien, kein Thema gesehen in etwas, das dringend thematisiert hätte werden müssen. Barenboim selbst hat ja die Frage aufgeworfen, warum die Vorwürfe denn ausgerechnet jetzt kämen, und vermutet, dass damit seine Verhandlungen über eine Verlängerung seines Vertrages über 2022 hinaus sabotiert werden sollten. 2022 wird Barenboim 80 Jahre alt sein und 30 Jahre GMD der Staatskapelle. Dass es solche Verhandlungen überhaupt gibt, mag überraschen. Hat der Berliner Senat Angst, nach dem Desaster an der Berliner Volksbühne erneut einen verdienten Langzeitkünstler zu verabschieden? Nachvollziehbar wäre das aber keine tragfähige Strategie. Die Frage ist ja auch gar nicht, sind 30 Jahre genug, sondern gibt es begründete Aussicht, dass Barenboim der Staatsoper und der Staatskapelle auch nach 2022 noch neue künstlerische Impulse geben kann, die er bisher noch nicht gegeben hat? Oder geht es nur um die Aufrechterhaltung eines Status quo? Dann möchte man hoffen, dass Daniel Barenboim von der mit ihm befreundeten Kanzlerin einen Hinweis bekommt, wie man einen honorigen, selbstbestimmten und vom Publikum mit Bedauern begleiteten Abschied hinlegt. Es wäre diesem großen Künstler zu wünschen.
Die Vorwürfe gegen Daniel Barenboim, ein Kommentar war das von Rainer Pöllmann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Kammersängerin Hilde Zadek ist tot. Sie ist am Donnerstag im Alter von 101 Jahren in Karlsruhe gestorben. Sie gehörte zu den größten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts. Sie trat in allen großen Opernhäusern der Welt und bei den bedeutendsten Festivals auf. Hilde Zadek musste aufgrund ihrer jüdischen Herkunft 1935 aus Deutschland nach Palästina fliehen. Dort arbeitete sie als Säuglingsschwester, um sich ihr Gesangsstudium in Jerusalem zu finanzieren. Nach Kriegsende setzte sie ihren Unterricht am Konservatorium in Zürich fort. Dort wurde sie entdeckt und an die Wiener Staatsoper engagiert. Zwischen 1947 und 1971 sang Hilde Zadek 39 Rollen in 37 verschiedenen Opern. 1971 verabschiedete sie sich von der Bühne. Seitdem war sie als Musikpädagogin international gefragt.
Es kommt darauf an, wo liegt die Mitte ihrer Stimme? Wo erkennt man die Farbe einer Stimme? Und die Farbe einer Stimme erkennt man in der Mitte und nicht daran, dass sie oben ein C und unten ein tiefes F singt. Ja, daran erkennt man gar nichts. Und demzufolge lasse ich mir nie Arien vorsingen, sondern ich prüfe die Stimme als Material.
Seit einigen Jahren wird ein nach ihr benannter internationaler Gesangswettbewerb ausgetragen. Für April 2019 ist die 11. Ausgabe geplant. Da sprach der alte Häuptling der Indianer. Auch dieser Titel gehörte zu den großen Erfolgen von Gus Bacchus. Nun ist der Schlagersänger im Alter von 81 Jahren gestorben. Mit Hits wie »Der Mann im Mond« und »Brauner Bär« wurde er ab 1960 in Deutschland bekannt. Bacchus war als US-Soldat nach Wiesbaden gekommen und startete in Deutschland eine Karriere als Sänger. Nebenher war er auch als Schauspieler aktiv und wirkte in rund 30 Spielfilmen mit, wie etwa in »Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett«. Der US-Schauspieler Jussie Smollett wird aus den verbleibenden 2 Folgen der Serie Empire gestrichen. Das teilten die Produzenten der Serie mit. Smollett war am Donnerstag wegen mutmaßlicher Falschaussagen gegenüber der Polizei festgenommen worden. Laut Ermittlern bezahlte der Schauspieler 2 Männer, um eine rassistische und homophobe Attacke gegen ihn zu simulieren. Der Polizei zufolge wollte der schwule und afroamerikanische Schauspieler damit seine Karriere vorantreiben. Smollett kam gegen eine Kaution von 88.000 Euro frei.
Am Abend in der ARD, da wurde entschieden, welche Sängerin, welcher Sänger für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Israel an den Start gehen wird. Barbara Schöneberger und Linda Zawakis haben durch die Show geführt und am Ende stand der Sieger fest. Im Fernsehen gut zu sehen, im Radio kaum zu hören, zu groß, zu laut ist der Jubel. Die Sisters singen für Deutschland beim ESC in Israel.
And Sister will be the winner.
Großer Jubel also für die Sisters und über diesen Sängerwettkampf möchte ich nun mit Elmar Kraushaar sprechen. Herr Kraushaar, Sie verfolgen seit mehr als 20 Jahren den ESC. War das ein musikalisch starker Wettstreit?
Es war ein starker Wettstreit insofern, dass alle, die da angetreten sind, eigentlich stimmgewaltige Personen waren, Künstler waren. Das war auffallend in diesem Jahr, dass da wirklich gute Stimmen dabei waren, die aber... Und das ist leider so hierzulande, mit ihren Titeln immer in solche Popmusiken reingepresst werden, wo sie wenig von dem, was sie eigentlich können, entfalten können.
Also die hätten viel größeres Potenzial.
Ja, das merkte man bei den Zwischenfilmchen, wo die einzelnen Interpreten vorgestellt wurden. Die können sicherlich mehr. Da ist eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Gewalt dahinter in den Stimmen. Und das wird dann nicht mehr gezeigt. Damit wird nichts angefangen.
Das finde ich interessant. Das heißt, die Musikerinnen, Musiker, Sänger, die sind teilweise gar nicht authentisch, sondern die werden in eine Richtung geschoben.
Ja, also das ist ja das Verfahren. Die werden alle eingeladen von dem veranstaltenden NDR, der das ja ausrichtet seit über 20 Jahren für die ARD. Und der hat dann so einen ganzen Stall voll Autoren Schreibern zusammen und Komponisten zusammen gekauft aus aller Welt. Und dann setzt man die mit diesen Sängern zusammen und dann wird dann denen ein Lied so auf den Leib geschneidert. Aber leibgeschneidert ist eigentlich falsch, sondern es wird ein Lied eher für sie ausgesucht, von dem man das Gefühl hat, das könnte auf dem internationalen Markt bestehen. Das hat eine gewisse Radioformattauglichkeit. Das könnte international beim Wettbewerb dann auch bestehen. Das ist aber alles immer in der Regel eher Mittelmaß und nimmt wenig Rücksicht auf die Talente, die da eigentlich da vor denen sitzen.
7 Kandidaten gab es und ein Duo sogar. Und das Duo hat auch gewonnen. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich, oder? Dass so gleich zwei da auftreten dürfen?
Das war schon vor ein paar Jahren. Eloisa, das war so eine Mädelsgruppe von 3 Frauen. Also das kommt schon mal vor, dass da mehr als einer auch da auf der Bühne steht. Das Besondere bei den beiden war, dass sie, wenn man auf den Song gehört hat, was quasi Feministisches vorgetragen haben. Also wenn man das gutwillig meint, einen feministischen Popsong vorgetragen haben.
Inwiefern?
Also es geht um Frauen, sollen aufhören, sich gegenseitig zu bekriegen, nicht ständig die Ticken sein, sondern mehr gemeinsam sich zusammenschließen, denn gemeinsam sind wir stark. Das ist so ungefähr die Message dieses Liedes.
Wenn man diesen Abend verfolgt, entweder vor Ort oder auch am Fernseher, dann hat man natürlich so seinen eigenen Favoriten und misst sein eigenes Urteil an dem Urteil der Juroren. Hatten Sie da jemand anderen als Favoriten sich ausgeguckt?
Ja, ganz klar. Also ich habe hier natürlich auf der einen Seite aufgrund meines Berufs als Journalist immer seit vielen Jahren immer diese journalistische Distanz zu dem, was da geboten wird. Das ist auch notwendig, wenn man darüber schreibt oder spricht. Aber man hat natürlich auch seinen eigenen Geschmack mit dabei. Und der lag heute Abend ganz woanders. Also die beiden Mädels standen tatsächlich bei mir auf dem letzten Platz. Meine Favoritin war eine Sängerin namens Lily Among the Clouds. Erinnerte so ein bisschen an Kate Bush mit einer ganz interessanten Komposition und einer sehr interessanten Stimme. Aber die hatte offensichtlich beim großen Publikum keine Chancen.
Eine Show insgesamt natürlich, diese Veranstaltung. Vielleicht 1-2 Sätze noch zu den beiden Damen, die durchs Programm geführt haben. Haben die das irgendwie mit Witz und Charme und Tempo gemacht?
Die beiden, vor allem Frau Schöneberger, das sind ja Profis und Frau Schöneberger, die moderiert ja alles weg. Das ist ja egal, welche Sendung, welche Show das ist. Das haben die natürlich heute Abend auch beide wieder, vor allem die Schöneberger, wieder hervorragend gemacht. Also das ist eine feste Bank. Ich finde es schade, dass da nicht mal was anderes, ein frischer Wind da mal reinkommt in diese Veranstaltung, auch mit neuen Moderatoren, Moderatorinnen. Aber man setzt eben immer wieder auf dasselbe Team, mit dem man schon so ganz gut zurechtkommt, seit vielen Jahren.
Der ESC, der Eurovision Song Contest, findet am 18. Mai in Tel Aviv statt. Für Deutschland treten dann die Sisters auf. Wir haben es gehört und das war Elmar Kraushaar mit einer Einschätzung. Herr Kraushaar, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Für die Bühnen in Halle war das heute ein ganz wichtiger Tag. Einerseits wurden kulturpolitische Weichen gestellt für die Zukunft. Da hat es ja in den vergangenen Wochen heftige Turbulenzen gegeben. Zum anderen stand eine wichtige Opernpremiere auf dem Programm. Ariadne auf Naxos von Richard Strauss, inszeniert von Paul-Georg Dietrich. Uwe Friedrich ist in Halle, hat die Premiere erlebt und auch das kulturpolitische Drumherum. Herr Friedrich, guten Abend.
Guten Abend.
2016 wurde Florian Lutz geholt als Opernintendant, um die Oper Halle, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen zu entstauben. Er hat ein ambitioniertes Programm auf die Beine gestellt. Beim überregionalen Feuilleton ist das ziemlich gut angekommen. Bei den Bürgern in Halle allerdings nicht so sehr. Die Hälfte der Abos wurde angeblich gekündigt. Ist denn diese neue Produktion jetzt eine Fortsetzung dieses ambitionierten Programms, also eine Herausforderung fürs Publikum?
Also das fügt sich ästhetisch natürlich schon deutlich ein in die Linie, die Florian Lutz hier vertreten hat. Was man schon daran sieht, dass die Bühne von Sebastian Hanak stammt. Der hat ja auch die preisgekrönte Rauminstallation hier entworfen, wo das Publikum im Zuschauerraum und auf der Bühne war und auch rumlaufen konnte zum Teil. Eine ganz spannende Versuchsanordnung. Das war diesmal nicht der Fall. Also wir sitzen ganz bequem im gewöhnlichen, nicht umgebauten Zuschauerraum und schauen dann auf die Bühne. Da geht es dann allerdings nicht nur zumindest um diese antiken, heiter gelassene, antiken Variation von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal, sondern gleich auch um die ganz großen Dinge der Kunstfreiheit.
Die Ariadne von Strauss ist ja eine Geschichte in einer Geschichte. Welche szenischen Ideen hat denn der Regisseur Paul-Georg Dietrich dazu entwickelt?
Also es fängt an im Wiener Musikvereinssaal. Dort wird, man weiß es nicht so ganz genau, vielleicht eine Aufnahme vorbereitet, vielleicht eine Aufführung, eben eine Festaufführung einer Oper. Angehörige verschiedener Theater arbeiten daran mit. Man sieht das an den T-Shirt-Aufschriften. Also aus Linz ist jemand dabei, aus Trier und eben auch aus Halle. Und dann kommt der Auftraggeber, der Haushofmeister, gleich vervielfacht als so die anonyme Kraft der heutigen Kunstauftraggeber, also der öffentlichen Hand, die aber leider gar keine Ahnung von Kunst hat, sondern den großartigen Künstlern da ins Handwerk reinfuhrwerkt. Die Handlung wird auch immer wieder unterbrochen. Es gibt dann Videozuspielung, was in dieser Musik ja relativ problemlos geht, weil die immer wieder für Sprechszenen unterbrochen wird. Da wird dann ein Bezug hergestellt zu Bertolt Brecht in Amerika, zu Bulgakov. Also man vergleicht sich hier schon gerne mit den ganz großen unterdrückten Künstlern.
Also so ein bisschen Dekonstruktion möchte schon sein.
Unbedingt. Das geht dann auch im zweiten Teil weiter. Da sind wir ja wieder nicht ganz genau gefasst, vielleicht in einer Irrenanstalt, vielleicht aber auch in einem Museum, wo die anwesenden Künstlerinnen und Künstler zwanghaft wiederholen, was sie da immer schon gemacht haben. Ariadne in einer Art Brautkleid wie Miss Havisham in Dickens Großen Erwartungen, die also auf dem Bräutigam wartet, der kommt dann auch. Das ist wirklich witzig. Ansonsten gibt es nicht so viel zu lachen, auch in den heiteren Szenen. Aber das ist wirklich witzig. Dann kommt Bacchus in einem roten Anzug und ist so unglaublich eitel, kümmert sich eigentlich gar nicht um Ariadne, sondern nur um sich selbst. Das ist schon ein ganz witziger Dreh, den Regisseur Paul-Georg Dietrich der Geschichte da verpasst hat.
Herr Friedrich, lassen Sie uns über die Musik sprechen. Michael Wendeberg hat die Aufführung musikalisch geleitet. Hat Sie das überzeugt, wie er das gemacht hat?
Das macht er schon wirklich gut, solide, verlässlich auch für die Sänger. Ein bisschen laut die ganze Zeit für meinen Geschmack. Ich saß allerdings auch nah dran. Ich hätte mir auch etwas mehr Farben aus dem Orchester gewünscht. Ganz, ganz, ganz großartig. Die Zerbinetta Ljudmila Lokajczuk und den Mut- und Tapferkeitspreis bekommt von mir verliehen Jean-Noël Briand als Bacchus. Das ist schon unter normalen Umständen fast nicht nicht zu singen. Er war erkältet und hat das so bravourös gemacht. Das war wirklich eine äußerst mutige Leistung. Die anderen sind alle in Ordnung. Nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das muss man gehört haben.
Aber für Sie insgesamt eine anregende Aufführung. Jetzt natürlich auch die Frage nach dem Publikum. Und damit kommen wir dann ja auch schon noch zum zweiten Aspekt unseres Gespräches, Herr Friedrich. Hat das Publikum das irgendwie gutiert oder war da auch ein bisschen Ratlosigkeit wieder?
Nein, es gab großen Jubel, demonstrativen Jubel auch, denn Sie haben ja schon darauf hingewiesen, heute stand die Entscheidung an, ob der Aufsichtsrat Vertragsverlängerungsverhandlungen mit dem Intendanten Florian Lutz aufnimmt und der Aufsichtsrat hat sich dagegen entschieden. Das war ein bisschen eine Zitterpartie, offenbar im Vorfeld. Niemand wollte da wirklich Wetten abschließen. Jetzt hat sich aber der Aufsichtsrat entschieden, dieses doch sehr mutige Experiment hier an der Operhalle zu beenden, weil man sich offenbar gesagt hat, die Zahlen sind uns zu schlecht, die Auslastungszahlen. Auch da gibt es ja große Diskussionen, ob die wirklich so schlecht sind. Alle Beteiligten haben da im Vorfeld doch mit gezinkten Karten gespielt. Das war eine sehr schwer zu durchschauende Situation und jetzt geht man hier in der Stadt offenbar auf Nummer sicher und möchte einen neuen Intendanten für die Oper suchen.
Haben Sie denn den Eindruck, dass dadurch irgendwas jetzt auch mittelfristig dann auch geklärt ist? Also wie auch immer der Streit sich entwickelt hat, aber es ist Klarheit und das ist erstmal gut so?
Es ist natürlich eine große Unruhe hier gewesen. Das Haus ist auch sehr gespalten. Das Orchester hat sich zu Wort gemeldet. Die Sänger haben natürlich alle eine Meinung. Wenn man mit Leuten aus der Verwaltung spricht, haben die nochmal eine andere Meinung. Und offenbar ist auch durch den Geschäftsführer Herrn Rosinski das alles nochmal mächtig aufgeheizt worden, sodass eine einvernehmliche Lösung zum Schluss dann wohl doch nicht möglich schien. Das finde ich bedauerlich. Jetzt muss man abwarten, was Halle denn möchte, wenn jetzt der Neue gesucht wird. Ob man sagt, wir möchten wieder ins ruhige Fahrwasser eines konservativen Stadttheaters. Das ist wenig zukunftsfest. Dieses Publikum, das im Grunde Met und Covent Garden sehen möchte, das würde dann in Halle wahrscheinlich doch auch nicht befriedigt sein. Und das Publikum, das nur Avantgarde sehen möchte, weiß man auch nicht, ob ein Stadttheater da das Richtige ist. Die Situation ist einfach schwierig. Und jetzt muss man schauen, ob es den entscheidenden Leuten in der Stadt gelingt, die Entscheidungsträger an einen Tisch zu bringen.
Das wird man natürlich sehen. Aber vielleicht auch noch eine Frage nach dem Rückblick. Also wenn Sie das jetzt so Revue passieren lassen und Sie sind ja relativ regelmäßig nach Halle gefahren. Das war schon anregend, auch für Sie als Kritiker, der ja unglaublich viel schon gesehen hat, natürlich.
Das war auf jeden Fall immer wieder was Ungewohntes und was Neues. Ich fand das bei weitem nicht alles gut. Ich fand es immer extrem ambitioniert für ein Stadttheater. Die Frage war aber natürlich von Anfang an, in einer relativ kleinen Stadt wie Halle, findet sich dafür ein Publikum? Das ist ja eine Ästhetik, wie sie in Berlin am Hau und an der Volksbühne erprobt wurde, wie Matthias Lilienthal das an den Kammerspielen in München versucht hat. Und wir haben ja auch in München gesehen, dass das, ich sag mal, extrem schwierig war, in einer doch deutlich größeren Stadt mit einem ohnehin schon größeren und, ich wage mal zu unterstellen, auch etwas avantgarde-freudigeren Publikum ist, als das hier in Halle zu finden wäre.
Die Bühnenhalle mit dieser Opernpremiere am Abend, Ariadne auf Naxos von Richard Strauss, in der Inszenierung von Paul Georg Dietrich und dirigiert von Michael Wendeberg. Uwe Friedrich in Halle, vielen Dank. Verlängert wurde, darüber haben wir eben gerade nicht gesprochen, verlängert wurde der Vertrag des Schauspielchefs in Halle, Matthias Brenner. Meine Kollegin Susanne Burkert hat ihn gefragt, was denn diese Doppelentscheidung für ihn bedeutet.
Ich bin natürlich auf der einen Seite froh, dass ich bin ja auch Teil des Theaterstreits, dass man offensichtlich bereit ist, auch mein loses Maul manchmal auszuhalten und trotzdem das Vertrauen ausgesprochen hat, heute weitere 5 Jahre zu machen. Allerdings wissen das viele, dass gerade auch die Arbeit von Florian Lutz in der Oper auch ein Bestandteil meiner Inhalte ist. Und Das ist für mich jetzt im Moment noch schwer vorstellbar, wie ich mir das jetzt irgendwie in irgendeiner Weise zurechtlegen soll, wie das in den nächsten Jahren für mich mit diesem Verlust, muss ich einfach mal sagen, weitergehen kann.
Also ein Verlust für Matthias Brenner, den Schauspielchef in Halle. Das ganze Gespräch mit Susanne Burkhardt morgen in unserem Theatermagazin Rang 1, Deutschlandfunk Kultur ab 14.05 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
In der Tageszeitung gibt es die hübsche Rubrik »Dafür wurde die Taz nicht gegründet« und in selbiger heißt es dieses Mal »Schon gehört? Choupette ist die nun wohl reichste Katze der Welt. Der verstorbene Designer Karl Lagerfeld hat seiner weißen Birma-Katze nicht nur ein Millionenvermögen hinterlassen, sondern 2013 sogar einen Heiratsantrag gemacht. Wenn Sie sarkastische, verwöhnte und verwitwete Designerkatzen mögen, folgen Sie Choupette Lagerfeld auf Instagram oder Twitter unter Choupettes Diary. Empfiehlt die Taz. Bevor Sie nun wegen Choupette online und uns als Hörer verloren gehen, liebe Katzenliebhaber, sollten Sie zur Kenntnis nehmen, was die Süddeutsche Zeitung unter dem Titel »Gib Pfötchen« diskutiert. Nämlich die Frage, braucht es vielleicht ernsthaft eine eigene Oscar-Kategorie für die besten Filmtiere? Bitte, Sie haben richtig gehört, Filmtiere steht da, nicht Tierfilme. Besonderes Augenmerk richtet der SZ-Autor David Steinitz auf den Kater Taum. Ihn kann man seit dieser Woche in der dreifach Oscar-nominierten Tragikomödie Can You Ever Forgive Me bewundern. Und die Regisseurin Mariel Heller beschreibt ihn als den Marlon Brando unter den Katzen. Auch die menschliche Hauptdarstellerin des Films, Melissa McCarthy, schließt sich dieser Meinung an. In einer Szene zum Beispiel habe sie Town zum Tierarzt bringen müssen, weil er laut Drehbuch krank sein sollte. Kaum lief die Kamera, habe er sich dermaßen in seine Rolle eingefühlt, dass er sich zu einem kräftigen Niesen hinreißen ließ. Sogar die New York Times wurde neugierig und widmete dem Thema einen Artikel, überschrieben mit der Frage, werden Tiere bessere Schauspieler? Soweit die SZ. Und selbst würde es übrigens gefallen, wenn hervorragende Filmtiere Oscars erhalten würden, vorausgesetzt, sie dürften ihren Preis persönlich entgegennehmen und auch eine Dankesrede halten. Hat man als Oscar-Gewinner eigentlich irgendwelche Privilegien, will die Frankfurter Allgemeine Zeitung wissen, aber nicht von einer Marlon Brando-artigen Katze oder so, soweit sind wir ja noch nicht, sondern von dem Regisseur Jochen Alexander Freidank, der 2013 für den Kurzfilm Spielzeugland einen Oscar bekam. Alle Gewinner, erklärt Freidank, bekommen eine Einladung in die Academy. Das größte Privileg ist, dass man abstimmen und an einer Tombola für den Besuch der Verleihung teilnehmen darf. In der Vor-Oscar-Zeit wirst du zu vielen Vorführungen in L.A. und Europa eingeladen. Wenn man vor Ort in L.A. ist, wird man zu einer Menge Veranstaltungen gebeten. Okay, damit hätten wir das auch mal geklärt. Keine Sorge, obwohl die Neue Zürcher Zeitung per Überschrift fragt, sind wir noch exzentrisch oder schon Schafe, kommen wir heute nicht mehr auf Tiere zurück. Tatsächlich fordert Roman Bocheli, was zuvor dann nicht allzu originell ist, nämlich die Welt braucht dringend mehr originelle Köpfe. Bocheli bestreitet nicht, dass sich heutzutage viele um Originalität bemühen, allein die Abweichung von der Norm erstarrt zum Habitus, ohne Inhalt und auch ohne innere Haltung. Da sind einerseits die gewohnheitsmäßigen Exzentriker vom Schlager eines Boris Johnson, die viel Lärm um nichts machen und deren Eigenwilligkeit sich bereits darin erschöpft, gelbe Socken zum Nadelstreifenanzug zu tragen. Andererseits ist der Nonkonformismus zum neuen und auch schon wieder alten Mainstream geworden. Bald macht jeder seine Faxen, die Mittel sind unerschöpflich, vom Tattoo bis zum rosa Tütü. Sie hören es vielleicht heraus, der NZZ-Autor Roman Bocheli ist kulturpessimistisch drauf. Er vermisst halt die wahren Exzentriker, wie immer die aussehen mögen. War denn wenigstens Karl Lagerfeld ein Exzentriker? Die Tageszeitung Die Welt feiert ihn als Diva unter Dandys, was die Antwort nicht leichter macht. Falls Sie nun ins Grübeln geraten, nur zu. Wir vermuten nämlich, allein durch scharfes Nachdenken kann man das erwerben, was die Taz in einer Überschrift feiert. Sexiness fürs Oberstübchen.
Soweit unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.